Text zur Predigt aus dem Buch Offenbarung aus dem 21. Kapitel. Das ist das zweitletzte Kapitel des Buches Offenbarung, die Verse 1 bis 6, überschrieben die neue Welt Gottes. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Siehe, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf: Schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das Alpha und das Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Liebe Gemeinde, ich habe die Predigt überschrieben, die letzten Seiten des Buches aufschlagen. Kennt ihr auch Leute oder seid ihr allenfalls selber solche, die es bei einem spannenden Buch so halten? Sie lesen die ersten Seiten und lassen sich ganz in die Geschehnisse von menschlichen Irrungen und Wirrungen hineinnehmen. Aber dann verspüren sie schon ziemlich bald eine unwiderstehliche Neugier, auf die letzten Seiten weiterzublättern, um zu sehen, wie die Geschichte endet. Ich mache es aus Prinzip nicht, weil ich wahrscheinlich auf den letzten Seiten auch nicht fündig würde, ich weiß es nicht. Aber der heutige Bibeltext stammt eben auch von solchen letzten Seiten, nämlich eben aus den Schlusskapiteln der Offenbarung. Wenn wir die Bibel als das große Buch von der Geschichte Gottes mit den Menschen betrachten, so haben wir heute quasi an den Schluss der Geschichte geblättert. Die Adventszeit ist auch immer wieder eine Zeit des Ausschauhaltens nach dem Ende. Ja, vielmehr noch nach der Vollendung, nach der Vollendung. Gottes Ziel mit unserer Welt und mit seinen Menschen wird uns auf diesen Schlussseiten geschildert. Es sind die großen Schlussbilder der göttlichen Heilsgeschichte, die uns hier vor Augen gemalt werden. Wenn wir im Januar des kommenden Jahres den Kurs durchs Neue Testament nach 2 Jahren abschließen und wenn im Februar ein weiterer Kurs startet, der sich vertieft mit dem Buch der Offenbarung beschäftigt, geht es auch immer um die großen Menschheitsfragen. Wie etwa: Woher kommen wir? Wozu sind wir hier? Was ist eigentlich unsere Urbestimmung? Was macht den Menschen zum Menschen? Wie leben wir eine Gottesbeziehung? Warum gibt es das Böse und den Bösen? Wie ist es mit unserem freien Willen? Was sind die Folgen des Seinwollens wie Gott? Weshalb ist die Heilsgeschichte zur Unheilsgeschichte verkommen? Was tut Gott gegen die Schreckensmeldungen aller Zeiten? Kann es einmal eine Zeit geben, in der all diese Fragen eine Antwort bekommen? Oder sind wir dazu verdammt, ständig Fragende und Suchende zu bleiben? Liebe Gemeinde, am Anfang der Bibel beginnt ja die größte, schönste, spannendste, aber auch die mühsamste, schwerste und verheerendste Geschichte aller Zeiten. Die Geschichte, die davon handelt, wie Gott mit uns Menschen begonnen hat und wie er mit uns seinen Weg geht und wie er schlussendlich mit uns zum Ziel kommt. Das ist das Gute, das sehr Gute. Unsere eigene Zeit ist auch ein bestimmtes Kapitel dieser Geschichte. Viele gehen davon aus, dass unsere Zeit eines der letzten Kapitel sein könnte. Bestimmt stehen wir nicht am Anfang, aber ich würde mich hüten, irgendwelche Zeitangaben zu machen, die das Ende der Geschichte und das Ende der Welt betreffen. Nur dass alles kommen wird, aber nicht wann, das weiß niemand. Wenden wir uns nun den letzten Seiten der Bibel zu. Es ist uns ausdrücklich aufgetragen, dies zu tun. Gott möchte uns nicht einfach dem Zeitgeschehen und dem Zeitgeist ausliefern. Er weiß, dass wir Orientierung brauchen. Er weiß, dass wir die Umrisse des Ziels erkennen müssen, damit wir uns immer wieder daran ausrichten können. Und er weiß auch, dass wir viel Hilfe, viel Ermutigung, viel Vergebung, viel Liebe und viel Schutz brauchen, damit wir uns nicht verirren oder verlieren in einer Zeit, in der die Gottlosigkeit, die oft ja auch in Gesetzlosigkeit führt, überhand nimmt. Der Seher Johannes erkennt in drei konzentrischen Kreisen, wie oder was Gott ganz am Ende tun wird. Im äußersten Kreis sieht er einen neuen Himmel und eine neue Erde. Deutlich nimmt er es wahr, dass der erste Himmel und die erste Erde nicht mehr sind. Wir wissen es, dass die Katastrophe des Sündenfalls, dieses Sein-Wollen wie Gott, zu Zerstörungen geführt hat, die nicht nur die sichtbare, sondern auch die unsichtbare Welt betroffen haben. Sämtliche Beziehungsebenen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Auch in der unsichtbaren Welt gab es einen Aufstand gegen Gott. Auch in der unsichtbaren Welt gibt es infolgedessen Gutes und Böses. Der Satan hat nur das eine große Ziel: alles, was Gott tut, ständig in Frage zu stellen. Er ist der Diabolos, der große Durcheinanderwerfer und Chaosstifter in vielen Beziehungen, die wir von Gott her leben dürften. In der Tat, es braucht nicht nur eine neue Erde, es braucht auch einen neuen Himmel. Die ganze alte Bühne der Weltgeschichte muss verschwinden. Es scheint nicht mit einem Flickwerk zu gehen. Zu gravierend sind die Zerstörungen. Nur eine Neuschöpfung kann das wieder hervorbringen, was wir vom Anfang her wissen: siehe, alles ist wieder sehr gut. Das war der äußerste Kreis. Im nächstinneren Kreis sieht Johannes das neue Jerusalem. Vom Himmel kommt es herab. Es ist eben nicht etwa das irdische Jerusalem, das aus Steinen und Mörtel erbaut ist. Es ist quasi das geistliche Jerusalem, das als Bild für die christliche Gemeinde steht. Jerusalem und Babel heißen in der Offenbarung die Gegensätze. Babel steht für alles, was in der Menschheitsgeschichte aufrührerisch gegen Gott emporwächst. Der Turm zu Babel ist ja nur ein Symbol für alles Verwegensein von Menschen, die meinen, wie Gott sein zu können oder sogar noch höher. Die Gemeinde des neuen Bundes ist angesprochen. Paulus hat es immer wieder deutlich gemacht. Der Tempel Gottes, das seid ihr. Oder für mich in der Vorbereitung völlig neu und überraschend im Galaterbrief. Das himmlische Jerusalem aber ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Das habe ich nie so bewusst wahrgenommen. Das Bild einer Familie wird hier ja verwendet. Gott ist unser Vater, die Gemeinde unsere Mutter und wir sind die Kinder. Kindschaft ist uns ja ein ganz vertrautes Bild, wenn wir von einer christlichen Gottesbeziehung sprechen. Das heißt, Christsein ohne Gemeinde ist also gleichbedeutend mit einer Kindheit ohne Mutter. Es hat seine tiefe Bedeutung, ob wir zur Gemeinde gehören oder nicht. Um das Bild noch deutlicher hervorzuheben, wird die Beziehung von Bräutigam und Braut gezeigt. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Gemeinde entspricht dieser innigsten Beziehung, die zwischen zwei Menschen entstehen kann. Die Gemeinde hat einen ganz hohen Stellenwert. Nicht umsonst beginnt das letzte Buch der Bibel mit den Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Wenn die Gemeinden nicht durchkommen in den letzten Zeiten, dann kommt niemand durch. Wenn wir nicht mit dem Haupt der Gemeinde, Jesus Christus, in Verbindung bleiben, dann haben wir keine Zukunft. Ich weiß schon, dass vielen Menschen unserer Zeit diese Sicht Mühe bereitet. Der zeitgeistgeprägte und vielgerühmte Individualismus feiert Urständ. Er hat aber auch eine äußerst gemeindegefährdende Seite. Jeder soll doch nach seiner eigenen Fasson selig werden, sagt man. Jeder muss selber wissen, wie er seinen Glauben leben soll. Und das Angebot ist riesig. Munter wird drauf losgemischt. Da ist ja ein neuer Begriff entstanden, schon vor einiger Zeit. Eben auch die Patchwork-Religion, so wie es Patchwork-Familien gibt. Gibt es auch die Patchwork-Religion, einfach so zusammengeschustert aus allem, was einem gerade so passt. Und daneben erscheinen christliche Gemeinden immer ärmer und kläglicher. Auf jeden Fall alles andere als schön geschmückte Bräute. Sie deswegen aber zu verachten, um in irgendeiner anderen Weise nach dem Heil zu suchen, ist gleichbedeutend mit dem Verlust der engstmöglichen Gottesbeziehung, die sich immer eben auch in der christlichen Gemeinde abbilden will. Alles, was die Gemeinde aufbaut, ist deshalb besonders bedeutsam für das, was uns in der letzten Zeit durchbringen wird. Nun können wir mit Johannes den Blick noch in den innersten Kreis richten. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Luther hat übersetzt: die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er hatte damit recht, wenn wir bedenken, dass hier ein Wort gebraucht wird, ein griechisches, das für Zelt im Alten Bund, für die sogenannte Stiftshütte steht. Richten wir den Blick doch weiterhin auf die Heilsgeschichte Gottes. Von Anfang an war es Gott ein Anliegen, bei den Menschen zu wohnen. Am deutlichsten war es im Paradies. Gott und Menschen in größter Vertrautheit und Nähe, in ungestörter Beziehungsfähigkeit, im Versorgtsein durch alle Güter für ein erfülltes Leben. Dann bei Abraham. Gott geht mit in das unbekannte Land. Er ist ein Gott des Weges und des Mitgehens. Wo die Götter und Götzen ihre bestimmten Orte und Einflussbereiche haben, da geht der lebendige Gott mit seinem Volk mit. Besonders deutlich wird es in der Auszugsgeschichte unter der Leitung des Mose. Gott geht mit in den Zeichen von Feuer und Wolke. Und er lässt sich nieder, dort, wo das Volk Rast macht. Und er nimmt Wohnung im heiligen Zelt, eben in dieser provisorischen Hütte. Gott geht mit ins Exil. Und er bringt das Volk wieder zurück ins Land. Wir wissen es, in keinem anderen Geschehnis beschränkt sich Gott mehr auf alles Kleine und Geringe, das uns Menschen anhaftet, als in seiner Menschwerdung von Weihnachten, in diesem höhlenartigen Stall, in seinem Bei-uns-Sein in irdischer Gestalt. Menschlicher konnte Gott nicht mehr werden. Dies allein gibt Weihnachten seinen Sinn. Ja, und wo stehen wir heute, wenn wir uns in der Geschichte Gottes wiedererkennen wollen? Ganz klar, wir leben nach der Mitte der Zeiten. Der Auferstandene Jesus gab seinen Jüngern ein letztes Wort. Siehe, ich bin bei euch alle Tage der Welt bis zum Ende. Und uns gilt auch sein Versprechen, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Der Heilige Geist vermittelt uns sein Gegenwärtigsein. Er ist zu uns gesandt, damit Gott weiterhin unter uns wohnen kann. Paulus formuliert es so: Denkt daran, dass ihr Gottes Bauwerk und sein Tempel seid, dass Gottes Geist in euch wohnt. Gott, der bei uns wohnt. Ist das vielleicht die schönste Zusammenfassung für alle Geschichte Gottes mit uns Menschen? Können wir uns einen besseren Ort vorstellen als den, wo Gott bei uns wohnt? Er selber ist die Mitte. Die Mitte unserer Zeit, die Mitte aller Geschichte, die Mitte dessen, was war, was ist und auch die Mitte dessen, was noch kommt. Und wenn wir ihn in unserer Mitte behalten, dann haben wir eine große Zukunft vor uns. Wir wissen den Zeitrahmen nicht, aber wir kennen jetzt die Verheißung. Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Seht, er macht alles neu. Amen.